Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem Founder und CEO der Kollaborationsplattform für Logistik Tradelink, Frederik Kraforst. Heute spreche ich mit Frederik Kraforst. Krasser Lebenslauf, total spannender Typ. Er hat mir erzählt, dass die Idee, zusammen das Unternehmen Tradelink aufzubauen, mit seinem Co-Founder Tobias entstanden ist, der früher bei Outfittery war. Eigentlich wusste der aber bei Outfittery nie so genau, wann Anlieferungen und Abholungen von LKW eigentlich passiert. Und Frederik meinte dann, naja, das kann kein großes Industrieproblem sein, da hattet ihr wahrscheinlich eure Prozesse einfach nicht im Griff. Hat dann aber mit über 300 Entscheidern in der Logistik gesprochen und festgestellt, nee, gibt tatsächlich keine vernünftige globale Lösung. Und das Problem haben ganz viele, weil Logistikprozesse für mittelständisches produzierendes Gewerbe eigentlich nicht gut abgebildet werden können. Daraus haben sie eine Softwarefirma und eine Plattform gebaut, die Tradelink heißt, mit der das besser geht. Und ich spreche mit Frederik darüber, wie sie über Netzwerkeffekte nachdenken, wie es ihnen gelungen ist, Top-Investoren wie Point9, Fly Ventures und zuletzt Inside Partners für sich zu gewinnen und wie es der Firma heute geht. Das ist also eine Pflichtfolge für alle, die sich für Logistik interessieren, die Netzwerkeffekte verstehen wollen in Software und die gerne einem klugen Kopf beim Denken zuhören möchten. Der Frederik hat mich wirklich mit seinem Fachwissen und seiner ruhigen Art beeindruckt und ich fand es ein ganz angenehmes Gespräch. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Frederik Kraforst und mit mir, Janis Bandorski.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Guten Morgen, Frederik. Herzlich willkommen bei Artist on Air.
Hi, Janis. Freut mich.
Sehr schön, dass du da bist. Frederik, ich würde gerne eine Sache mit dir machen. Und zwar habe ich in der Gesprächsvorbereitung nach unserem Vorgespräch nochmal ChatGPT gefragt, wer ist eigentlich Tradelink? Und schreib mir doch mal so einen kurzen Report. Sind fünf Sätze. Ich würde die dir gerne vorlesen. Und vielleicht kannst du dann Bezug darauf nehmen, ob das so inhaltlich gut oder schlecht ist. Tradelink wurde Anfang 2020 von Frederik Kraforst, der sitzt hier mir gegenüber im Gespräch, gemeinsam mit Tobias Nendel und Professor Michael Bücker in München gegründet. Soweit, check.
So far, so good.
Habe ich noch eine Follow-up-Frage zu. Das Startup bietet eine digitale Kollaborationsplattform für Logistik und Lieferketten, um Abläufe wie Anlieferungen und Abholungen am Lagerhaus einfacher und effizienter zu koordinieren. Ja. Ziemlich on point, oder?
Ja.
Super. Ziel ist es, entlang der Supply Chain Effizienzen zu schaffen, Ineffizienzen zu heben, etwa lange LKW-Wartezeiten oder Leerkilometer durch bessere Abstimmung zu reduzieren. Tradelink hat in kurzer Zeit bereits 10.000 Unternehmen auf seiner Plattform versammelt.
Nicht schlecht.
Okay, da gehen wir auch nochmal tiefer rein im Anschluss. Das Team arbeitet vollständig remote mit Hilfe der Gather-App.
Auch richtig.
Interessant. Und baut so eine starke Unternehmenskultur auf. Renommierte Geldgeber, und dann das ist auch der letzte Satz, inkludieren Inside Partners, Point9 sowie Fly Ventures. Auch Sender-Mitgründer David Nothacker unterstützt das Unternehmen finanziell sowie strategisch.
Alles richtig soweit, nicht schlecht.
Gut, alles über Tradelink verstanden. Dann müssen wir noch ein bisschen was über dich verstehen. Du hast eine krasse Vita. Also deine Geldgeber, die dich unterstützen, haben wir schon gehört, aber es geht so weiter mit großen Namen. Du hast deine Karriere angefangen im Private Equity, warst danach im Investment Banking tätig, hast mehrere Unternehmen schon mit aufgebaut, warst in Oxford, warst an der University of Michigan. Also krasser Lebenslauf, wenn man so auf die Fakten guckt. Fühlst du dich schon als Teil auch von so einer Tech-Elite, die Opportunity hatte, da mit einfach den smartesten Leuten der Welt an Computer Engineering, Computer Science Problemen zu arbeiten?
Du hast hier interessante Brands rausgesucht. Ich hätte meinen Lebenslauf wahrscheinlich ein bisschen anders erzählt.
Wie denn?
Ich glaube, ich habe ziemlich lange gebraucht, um rauszufinden, was mir Spaß macht und wo ich hingehöre. Mhm. Und da waren viele wichtige Stationen, die mir dann gezeigt haben, was ich eigentlich nicht will. Ich und das, was du genannt hast, gerade so Investmentbanking, auch die letzten Unis, die du genannt hast, die kamen eher so am Ende dazu und waren dann nochmal wichtig. Aber ich bin so zu Schulzeiten, wenn du da anfängst, ich komme aus einer Nicht-Akademiker-Familie, Schule war so gar nicht meins, habe so, glaube ich, lange meinen Platz gesucht, fand irgendwie immer cool, was mein Papa gemacht hat, der war so kleiner Taxiunternehmer, fand das cool, weil das irgendwie nicht ordinary ist für mich, und war ganz gut mit Zahlen und Computern und habe so ein bisschen, was man damals so gemacht hat, IT-Services einfach verkauft, ne? Webseiten gemacht,
Webseiten gebaut,
Netzwerk, genau. Und das hat irgendwie in so ein IT-Studium geführt. Das war damals auch in Maastricht, also pragmatisch gedacht, ist um die Ecke. Ich komme aus Köln, war auf Englisch, klang cool, dass sie Richtung KI schon gehen und das irgendwie aber im Projekt mit einem Projektfokus anwenden. Und darüber kam man dann irgendwie immer in neue Kreise, die einem gezeigt haben, was sonst noch alles da draußen ist. Und irgendwann kamen dann die Business Schools auf, dann bin ich da hingegangen. Das fand ich irgendwie auch noch sinnvoll, so im Kontext.
Das erste Mal, als ich gestutzt habe in deiner Vita, war quasi, man studiert 4-5 Jahre Informatik und geht dann in Private Equity Bude. Was da passiert?
ein guter Freund von meinem Studienkommilitone, der war damals in Rotterdam, hat damals BWL studiert und war auf dem Weg, seinen Job in Private Equity zu starten. Und mit dem habe ich viel darüber gesprochen und ich fand das irgendwie, das klang so, als darf man da richtig mitentscheiden bei Private Equity. Und man kann so richtig an der Firma direkt mitarbeiten. Und das fand ich immer cool, weil ich fand so, als Informatiker habe ich mich auch nie gesehen. Ich fand die Probleme spannend und ich fand die ganze Logik und so, das fand ich alles spannend. Aber ich fand das Programmieren, das hat mich selten länger als irgendwie einen Tag an was gehalten. Mhm. Und deswegen klang das irgendwie ganz cool, um von oben auch so ein Unternehmen zu gucken. Und das hat mich dann zum BWL-Studium gebracht, genau. Finance war das damals, weil es dann auch das Naheliegendste war mit den Zahlen. Ja. Und gleichzeitig kam dann so, wenn du dann in die Business School gehst, dann ist um dich rum auf einmal so eine, du hast das eben so schön gesagt, so eine Art von Elite, für die so Private School und Gründen und Investment Banking, Beratung, alles so attraktive, vorgezeichnete Wege sind. Und ich wollte einfach nur wissen, ob ich da mitspielen darf. Also ich fand das irgendwie spannend. Bin ins Private Equity, das waren damals aber so lange Praktika, also das war nicht der Start kein Vollzeitstart. Und war dann bei einem sehr großen Haus, die dann gesagt haben, hey, wenn du hier anfangen willst, geh nochmal ins Investment Banking, mach das 2 Jahre, dann kommst du zurück. So, ja. Und das hat mich dann ins Investment Banking gebracht, da habe ich meine Karriere angefangen.
Das war dann Deutsche Bank, ne? Hast du erst Mid-Cap und dann Large-Cap gemacht?
Ganz genau. Ich hatte auch Large Cap PE gemacht, Mid Cap PE und dann Large Cap PE hat gesagt, geh ins Investment Banking. Dann bin ich zur Deutschen Bank gegangen, habe da Large Cap M&A gemacht in Frankfurt. Dabei zum Glück meine Frau kennengelernt, aber ansonsten habe ich, glaube ich, vor allen Dingen gelernt, was ich nicht so spannend finde. Aber konnte mir halt zeigen. Also es war für mich der wichtige Schritt, einmal irgendwie einen Haken dran zu machen. Ich wollte gucken, ist das eine Welt, wo ich mitspielen darf? Und das war, glaube ich, ein wichtiger Check, aber die Motivation war nicht so nachhaltig.
Okay, genau. Verstanden.
Und das war so der Anfang.
Dann ging es los mit den ersten Firmengründungen. Da warst du bei einigen Companies Early Stage beteiligt, hast später die gesamte Datenstrategie von ProSieben verantwortet als VP Data and Strategy. Mhm. Und hast dann aber, wie wir gerade schon kurz gelesen haben, mit deinem Prof zusammen und dem Tobi Nendel, deinem Co-Founder bei Tradelink gegründet. Warum gründet man mit seinem Prof zusammen?
Ich weiß nicht, ob ChatGPT das vielleicht falsch dargestellt hat, aber Michael habe ich kennengelernt in der Firma davor. Mhm. Da haben wir Geldwäschebekämpfung für Banken automatisiert. Und war bei McKinsey verantwortlich für den Data Science Teil und ist auch Professor der Data Science. Und wir haben damals an den Modellen zusammengearbeitet. Und Tradelink haben wir dann zusammen gegründet mit Tobi. Und das war aber eigentlich eher eine Beziehung aus einer Fachlichkeit. Also ich habe ihn so kennengelernt in der letzten Firma. Habe ich bei ihm studiert.
Okay.
Genau. Ja. Und er war einfach ein krasser Kerl.
Dann habe ich das tatsächlich verstanden. Und Michael ist auch noch dabei?
Genau, Michael ist allerdings von vornherein bei Tradelink dann eher im Hintergrund und beratend dabei gewesen. Mhm. Hilft uns natürlich bei der Intelligenz und bei den, wenn es um Datenarchitektur geht, aber ist jetzt nicht operativ dabei, das machen maßgeblich Tobi und ich.
Okay. Ich würde gerne noch mal in der frühen Gründungsphase bleiben. Wir haben im Vorgespräch gestern auch schon mal drüber gesprochen. Das ist eine Idee, auf die kommt man nicht so. Ja, da gibt es bestimmt große Ineffizienzen bei der Lagerhausabholung und Lagerhauswarenannahme in der Logistik. Und da gibt es hohe Netzwerkeffekte und so. Kannst du uns mal in diesen Ideation-Prozess mitnehmen? Wie ist Tradelink, die Idee zu Tradelink eigentlich entstanden?
Ja, ich würde noch kurz in der Vorgeschichte anfangen, weil die ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Die zwei Gründungen davor waren beides mal so, ich glaube, ich würde sagen, so nach 9 Monaten bin ich zum Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, so weltbewegend, wie ich das gerne hätte, kann ich mir nicht vorstellen, wie das jetzt passieren soll. Und dann bin ich aus den Themen ausgestiegen. Und Tobi und Michael, mit denen hatte ich auch die Firma davor gemacht. Und dann saßen wir zusammen und haben uns gefragt, boah, mit all dem...
War das die Geldwäschebekämpfungsfirma?
Direkt davor? Wir hatten danach noch eine Data Science Firma.
Ja, okay.
Mhm. Genau. Und die Frage war so ein bisschen, was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Tobi hat noch viel mehr Gründungserfahrung. Der hat unter anderem Outfittery aufgebaut und hat auch größere Firmen dadurch gesehen als Gründer. Und wir haben uns erstmal gefragt, was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Und wenn du jetzt noch eine Firma bauen könntest, was müsste dafür alles wahr sein? Dann haben wir so eine Liste geschrieben, was uns wichtig ist. Und gleichzeitig haben wir uns dann an so verschiedenen, wie man es dann halt macht, an den Ideation-Prozess begeben und verschiedene Branchen durchideated. Fürchterlicher Prozess für mich. Ich bin Executor, ich mag das nicht lange theoretisch zu arbeiten. Wir kamen irgendwie auf keine spannende Idee, die uns so wirklich überzeugt hat. Und Tobi kam immer mit seiner Outfittery, Tobi ist für Produkt und Tech verantwortlich und war das auch bei Outfittery. Und kam dann immer mit dem Punkt, dass er gesagt hat, weißt du, Frederik, bei uns damals bei Outfittery, wir wussten nie, wann der LKW kommt. Und ich habe gesagt, Tobi, das ist kein Industrieproblem. Das ist vielleicht ein Outfittery-Problem. Das kann ja gar nicht sein. Ich habe keine Ahnung von Logistik, aber das klingt nicht wie ein Industrieproblem. Und uns gingen die Ideen aus und Tobi hat die immer wieder reingeschmissen. Da habe ich ihm gesagt, ach komm, Tobi, ich gehe jetzt einfach auf LinkedIn und ich hau 100 Logistiker an. Und nur um das Gespräch zu beenden, die sagen mir dann alle, das ist kein Problem und dann sind wir durch. Dann können wir uns auf andere Themen konzentrieren. Und ja, die ersten 30 Gespräche, die Leute waren so emotional über dieses Thema. Ich habe zwar nicht ganz verstanden, warum, aber die waren unglaublich emotional rund um die Frage, wann kommt denn meine Lieferung, wann kommt der LKW, wo ist denn das Ganze jetzt? Und das war so der Beginn. Ja, da war irgendwas. Da war ein richtig krasser Pain und da war eine Emotion und das war das, was wir in den vorherigen Gründungen auch zum Stück weit genau vermisst hatten.
Okay. Und ja. Du dachtest in deinem Kopf wahrscheinlich, gut, der Fahrer hat Google Maps an oder da liegt irgendwo ja ein RFID-Sensor oder ein AirTag im Auto. Das kann ja nicht so schwer sein, zu sagen, wann kommt die Karre denn bei mir auf den Hof?
Also ich finde es super unintuitiv und das ist auch bis heute, glaube ich, also bis heute ist es unintuitiv für mich Logistik, dass du denkst an globale Lieferketten, du denkst an alles um dich rum, war irgendwie auf dem LKW, auf dem Schiff, du hast auf dem Button geklickt und dann ist das irgendwie über mehrere Länder irgendwann bei dir auf dem Schreibtisch gelandet und das muss ja irgendwie automatisiert abgestimmt funktionieren. Und wenn du dann das erste Mal in so einen Lagerstandort gehst und dir anguckst, wie die Leute da arbeiten und wie die LKWs dort ankommen und die sich erstmal mit 20 Seiten Papier irgendwie versuchen nachzuvollziehen, was will der eigentlich, wann war der geplant und Sprachbarrieren dazwischen und das passiert alles und du realisierst, das ist alles nicht online, das ist alles Papier, manuell, Fax, Telefon und mit Hilfsmitteln, das ist Wahnsinn. Und dann denkst du, du hast so ein kleines Problem von einer großen Branche gefunden und dann guckst du dir das an und stellst irgendwann fest, das hat selbst die Global Player haben dieses Problem.
Da wusstet ihr, ihr seid auf ein großes, relevantes, globales Problem gestoßen. Und das Nächste, was man als Gründer normalerweise macht, ist ja, ja, dafür gibt es aber eine Lösung. Tobi, dann hast du einfach nicht die Lösung gefunden, aber das muss es ja geben am Markt, oder?
Ja. Also wenn du dann googelst, also End-to-End Supply Chain Visibility oder was, dann gibt 1 Milliarde Lösungen. Und ich habe nicht verstanden, warum das Problem noch nicht gelöst war am Anfang, aber ich wusste, ich finde die ganze, also meine Trefferquote von Leuten, die gesagt haben, es ist nicht gelöst und die emotional dazu waren, die war extrem hoch.
Wie viele davon sind deine ersten Kunden geworden? Von diesen frühen Discovery Calls, die du damals wahrscheinlich noch gar nicht so genannt hast?
Das ging recht schnell. Wir haben, ich glaube, es war so im November, dass ich bei LinkedIn Leute angehauen habe. Dann bin ich zu Tobi gegangen und habe gesagt, hey, Tobi, du hast recht, da ist was. Let's go. Und Tobi hat gesagt, wait a second. Nee, mein Freund. Bevor ich jetzt hier irgendwas entwickle, das habe ich schon zu oft gemacht, was keiner nutzt, jetzt verkauf das erstmal.
Schön.
Das war gut. Dann bin ich losgezogen mit einer PowerPoint und dann hatten wir die ersten 3-4 Kunden. Das waren meine ersten richtigen Lagerbesuche. Die sind daraus entstanden. Trefferquote, brutal schlecht. Ich hatte so 30, 40 Meetings die Woche. Mhm. Aber Hauptsache die ersten 5, ne? Das war dann so Januar. Genau. Und dann ging's los. Dann mussten wir das bauen, was wir schon versprochen hatten.
Ja, sehr gut.
Back to Tobi.
Welches Jahr war das?
2020 dann.
2020, genau. Ihr seid jetzt 5,5 Jahre unterwegs und habt dann relativ schnell erkannt, da ist was, es gibt Kunden, die haben eine gewisse Zahlungsbereitschaft dafür und ein paar schöne Brands, die ich aus dem Lebenslauf rausgepickt habe, einen davon hast du heute auf dem T-Shirt. Point 9 ist einer eurer ersten Investoren. Point 9 war bisher immer auf dem Artist Summit, einer der führenden Investoren, die ganz, ganz früh reingehen. Wie kam der Kontakt zustande und mit welcher Hypothese konntet ihr Point 9 letztlich überzeugen, dass die in euch investieren?
Wir waren damals, ich glaube, das Beste ist immer, wenn man eigentlich kein Geld haben will. Wir hatten uns relativ große Ziele gesteckt, mit eigenen Mitteln weit zu kommen. Kam ja dann auch mal kurz Corona, manche erinnern sich noch, März 2020, da hat man sich kurz gefragt, ist das jetzt, wohin geht es? Und kurz darauf war auf einmal klar, Logistik ist irgendwie ein gutes Thema. Mhm. Ich glaube, das passierte parallel. Und wir hatten so ein paar Intros und ursprünglich hat dann eigentlich Gabriel von Fly das Ganze ins Rollen gebracht. Mhm. Der hat sich sehr geschickt und sehr inhaltlich mit uns auseinandergesetzt, wo wir uns eigentlich nicht mit Investoren auseinandersetzen wollten.
Fly Ventures ist auch ein Early-Stage-Investor, die bei euch investiert haben. Und wie hat Fly dann die Tür zu euch aufbekommen?
Also mit uns muss man inhaltlich sprechen. Mhm. Also das Thema, man kann das so tief durchsteigen und das haben beide gemacht. Pavel und damals auch Robin vor allen Dingen, die sind...
Robin Deschamps.
Genau. Haben das Thema, den hatte ich damals versucht, bei ProSieben zu heiern, noch bevor er zu Point 9 gegangen ist.
Ja,
okay. Da kann kleine ich Welt. Schon. Kleine Welt. Genau, und die haben das gesehen und die haben auch gesehen, dass wir auf dem Produkt schon diese Emotionalität bei den Kunden hatten, obwohl natürlich noch ganz viel nicht funktioniert hat. Und so ging das damals dann ehrlicherweise relativ schnell, ja.
Mhm. Okay. Und wann habt ihr die letzte Runde mit Insight jetzt gemacht?
Das ist jetzt schon, das ist 2022, Mai oder so.
Ja, und kommt noch mal was? Seid ihr aktuell im Fundraising oder reicht es jetzt bis in alle Ewigkeit?
Muss nicht mehr. Mhm. Aber wir haben auch globale Ambitionen. So, okay. Das heißt, ich glaube, es wird noch den richtigen Moment geben, wo man nochmal Sachen beschleunigen kann. Und daran arbeiten wir gerade.
Okay, ist eine wunderschöne Überleitung, wie du mir den Ball hingelegt hast mit den globalen Ambitionen. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen mal diese Zahl, die ChatGPT ausgespuckt hat. Es sind über 10.000 Unternehmen auf der Plattform. Startups kommunizieren gerne, 10.000 Unternehmen habe ich auf der Plattform. Aber sind davon jetzt 5 Kunden oder sind alle 10.000 Kunden oder irgendwas dazwischen?
Vielleicht kurz, ich glaube, man muss kurz verstehen, wie Trading funktioniert.
Bitte.
Wir kümmern uns um die Probleme von führenden Mittelständlern im deutschsprachigen Raum, die entweder produzierende Unternehmen sind, handelnde Unternehmen oder deren Logistiker. Und die haben irgendwo ein großes Lager stehen. Und dieses Lager erhält LKW-Transporte und versendet LKW-Transporte. Und wir helfen diesen Firmen rund um die Logistik, sich so einfach wie möglich mit ihren hunderten Lieferanten, deren hunderten Spediteuren zu vernetzen auf einen digitalen Prozess ohne IT-Projekt und sich zu den wesentlichen Informationen rund um den Transport abzustimmen. Das heißt, es ist wir nennen das ein Coordination Layer für Shipments, B2B-Shipments. Und dadurch hast du automatisch ein Netzwerk von Kollaborationen und deswegen sind die 10.000 Unternehmen natürlich nicht alle unsere Kunden. Wir sind dreistellig in der Zahl von Kunden, die wir auf der Plattform haben.
Sind das überwiegend Mittelständler oder überwiegend Logistiker?
Ich hätte den Ausschluss jetzt nicht gesehen, aber es sind überwiegend produzierende und handelnde Unternehmen, ja.
Du hast total recht. Also ja, du hast komplett recht, war doof gestellt die Frage, aber du hast sie richtig, trotzdem richtig beantwortet. Ja, sehr gut.
Genau. Ursprünglich kleiner Mittelstand und dann hat sich das schnell professionalisiert. Mittlerweile, also eine Bayer ist unser Kunde, Böhringer Ingelheim, Schenker, das geht bis in die größten führenden Unternehmen. Wir fühlen uns aber im Mittelstand besonders wohl, weil da braucht man wirklich verdammt gute Lösungen für Firmen, die eben nicht alles in ihrer Lieferkette durchdrücken können,
ja,
sondern für Lösungen, die für die Lieferkette funktionieren. Und das ist das, was wir besonders gut machen.
Und wenn ihr, als ihr diese Idee entworfen habt, da war euch wahrscheinlich relativ schnell klar, dass es wahnsinnig abhängig sein wird von diesen Netzwerkeffekten. Netzwerkeffekte sind wahnsinnig powerful, wenn man sie denn aufgebaut hat, aber auch sehr, sehr schwierig aufzubauen und haben einen hohen Komplexitätsgrad. Was hat das mit euch gemacht? Also habt ihr das A, habt ihr das auch so empfunden? Und B, was hat das mit euch gemacht?
Ich glaube, das Spannendste, vielleicht der erste Punkt dazu, diese Netzwerk-Kollaboration. Wir haben damals die Plattform aufgebaut und dieses wirklich, der Partner kann was bei mir am Lager machen, dieses erste Funktionalität quasi, die ging erst nach 12 Monaten live, also Ende 2020. Und bis dahin war das einfach nur eine verdammt große These, dass das funktionieren wird. Und bis dahin war das Imposter-Syndrom bei mir auch extrem groß, bis wir dann mit dem ersten Kunden wirklich live gegangen sind und auf einmal die Lieferanten, Spediteure das tatsächlich gemacht haben.
Wie funktioniert es dann im Detail? Was macht der Lieferant? Wie fühlt sich das für den an, wenn der auf den Hof fährt?
Also Kunde wird onboardet, geht auf unsere SaaS-Plattform und kriegt von uns einmal einen digitalen Zwilling von dem ganzen Lager abgebildet. Was kann ich wie, wann, wo annehmen, wie viel Kapazität habe ich, wie viele Ressourcen und so. Und dann geht er auf die Plattform und lädt einfach seine bekannten Partner ein. Das Spannende ist, der Logistiker weiß meistens gar nicht, wer nachher bei ihm anliefert. Das heißt, der kennt nur irgendwen, der kennt entweder einen Lieferant oder einen Spediteur und schickt dem eine E-Mail über Tradelink. Die Partei bekommt die E-Mail, wahnsinnig intuitiv, sofortige Value-Kommunikation, sofortige User-Aktivierung und der User geht dann entweder rein und meldet seinen Transport selber an oder versteht direkt, an wen er es eigentlich weiterschicken muss. Das ist das Besondere, dieses Netzwerk ist so komplex und diese Collaboration ändert auch ständig. Du kannst dich eigentlich auf nichts verlassen. Da gibt es alle Konstellationen und da ist Tradelink eben besonders gut drin, dass Tradelink immer funktioniert. Weil wir kriegen es immer hin, zur richtigen Adresse zu kommen und der Person sofort den Kontext zu geben, dass sie versteht, was sie zu tun hat, auch wenn sie nie von Tradelink gehört hat.
Du hast gerade gesagt, direkte Value-Kommunikation. Wie oft und mit welchen Methoden habt ihr diese Nachricht iteriert, damit die beim Empfänger genau das auslöst, was ihr erreichen wollt, nämlich dass ein sofortiges Onboarding auf die Plattform dann stattfindet?
Ja, bis heute. Also wenn es da um die Aktivierung geht, das ist key, ne? Das ist unser Erfolg. Wir liefern...
Klingt so, genau. Deshalb will ich es genauer verstehen.
Ja, alles Mögliche haben wir ausprobiert. Es geht darum, was steht in der E-Mail drin? Es geht darum, fühlt sich das überhaupt an wie ein Onboarding oder bist du eigentlich direkt im Prozess? Es geht darum, dass du sofort erklären musst, was habe ich eigentlich davon als User? Also ich glaube, das Spannende ist...
Kannst du mir ein Beispiel nennen, was in der Betreffzeile von der... Also ist E-Mail der relevanteste Kanal dafür?
Zur Aktivierung, ja.
Okay, also dann kriege ich eine E-Mail, die hat eine Betreffzeile. Was steht in dieser Betreffzeile, wenn ich jemand bin, der Ware auf dem LKW hat?
Jetzt testest du mein Produktwissen, mein aktuelles Produktwissen. Da steht sowas wie, du bist eingeladen, beziehungsweise Partner XY hat dich eingeladen zu. Wording auf der Seite, und da bin ich jetzt wirklich, das ist jetzt Graubereich, das, da wird mich das Produktteam für verfluchen. Vervollständige, stelle jetzt sicher, dass du nicht wartest, wenn du kommst.
Direkt zum Value, was ist wirklich nervig für den Logistiker? Klar, Wartezeit, wenn der Fahrer auf dem Hof steht und auf irgendwelche Abnahmeprozesse wartet, dann fährt er nicht von A nach B, dann verdient er kein Geld. Also ja, okay, der ist total intuitiv.
Noch näher beim User, das ist, glaube ich, das Spannende, weil früher wurde viel darüber nachgedacht, eine Firma muss mit der anderen Firma arbeiten.
Ja.
Und dann kommst du auf die Pains, die du gerade genannt hast, die kommerziellen Pains. Aber wir aktivieren nicht Firmen, wir aktivieren User von Firmen. Und die User haben eigentlich die Aufgabe, miteinander auszumachen, was wird wann wohin verschickt und ist das eine gute Zeit, um das auch anzunehmen. Das ist halt anders als im Privaten, ist sehr wichtig, dass das dann auch reibungslos funktioniert, weil das aufwendig ist, wenn es ankommt. Und das heißt, da sitzen zwei Personen jeweils auf der Seite, die miteinander ansonsten E-Mail hin und her schreiben, telefonieren, faxen. Und die beide die Unsicherheit haben, passiert das jetzt wirklich oder nicht? Und bei Umplanung wahnsinnig viel Aufwand betreiben, meistens auch noch in der kaskadierten Kommunikationskette. Also es können bis zu 6 Firmen an einem Transport beteiligt sein. Und das ist einfach ein Höllenjob. Und jetzt sage ich dir, ja, okay, du musst hier zwar was eingeben, was ich natürlich nicht so formuliere, aber du kannst das jederzeit machen, du bekommst eine Verlässlichkeit, du hast eine Transparenz, du kannst sofort umbuchen. Das sind die Values, die ich dem User gebe.
Okay, das heißt, machen wir es mal konkret. Da ist ein LKW auf der Autobahn und die Anlieferung ist bis 18 Uhr geöffnet. Der steht im Stau und merkt, vor 19:30 schaffe ich es nicht.
Schönes Beispiel, ja. Sehr real. Genau. Dann heute würde entweder der Fahrer auf TradeLink dann selber die Verspätung melden.
In der App über ein Mobiltelefon?
Über einen Link. Immer nur über einen Link. Keine Apps, keine...
Also über einen Link in einer E-Mail, aber das macht der Fahrer aus dem Fahrerhäuschen auf der Autobahn.
Genau. Also, der primäre Case ist, dass es sein Disponent macht.
Ah ja, okay.
Ja. Der hat irgendeinen im Büro sitzen, der ihn koordiniert, in der Spedition. Und die Spedition hat damals bei der Buchung so eine schöne Zusammenfassung bekommen. Kannst dir vorstellen, wie wenn du ein Hotel buchst. Kriegst du eine Zusammenfassung. Übrigens hier, Google Maps, da musst du hin. Hier ist der QR-Code, damit kannst du dich da authentifizieren. Wenn du Umbuchungen hast, kannst du einfach hier linken. Hier teile jetzt diese Buchung mit der relevanten Person, für die das noch relevant ist. Oder gibt es deinem Fahrer mit? So, dann klickt ihr da drauf und schickt dem Fahrer zum Beispiel an WhatsApp den Link über die geteilte Telefonnummer. Wieder ein Beispiel dafür, dass wir dafür sicherstellen, dass es an der richtigen Station landet.
Klar, weil du einen Link einfach kopieren kannst und auf dem Kanal verschicken kannst, auf dem auch immer die Firma koordiniert. Und jetzt ergibt es auch Sinn. WhatsApp immer, okay. Jetzt ergibt es auch Sinn mit den Netzwerkeffekten, weil du gesagt hattest, an einer Lieferung können bis zu 6 Logistikpartner beteiligt sein. Das heißt, dieser Link oder ein dann abgewandelter Link wandert dann auch von Logistiker zu Logistiker, aber so, dass der Endkunde immer sehen kann auf seiner Plattform, wo ist meine Ware eigentlich und wann kann ich damit rechnen.
Genau. Der Lieferant kann mit vielen Spediteuren zusammenarbeiten und hat die Gesamttransparenz. Der Spediteur kann mit vielen Kunden zusammenarbeiten und mit vielen Empfängern und der Empfänger kann eben alles zurückschlüsseln.
Das ist total geil, wenn es funktioniert und sehr, sehr mächtig. Nervt aber auch total, wenn einer von den 6 sagt, boah, Links anklicken mache ich gar nicht. Was macht ihr da? Wie geht ihr damit um?
Du sagst einfach, einer hat den Link bekommen und wird nicht aktiviert.
Ja, oder arbeitet vielleicht gar nicht mit E-Mail oder ist ein kleinerer Fuhrbetrieb, wo der Mensch nur 2-mal die Woche in E-Mails reinguckt. Cool. Soll es ja alles geben.
Ja. Also, um dir kurz ein paar Statistiken dazu geben, typischerweise brauchen wir zwischen 4 bis 8 Wochen nach dem Vertragsstart. Plattform ist live in 24 Stunden und dann 4 bis 8 Wochen ist der Prozess des Partner-Onboardings. Da gehen die E-Mails raus an die bekannten Lieferanten, Spediteure, das sind hunderte von Unternehmen meistens. Wir brauchen diese 4 bis 8 Wochen, um circa 80% von denen automatisch zu aktivieren, ohne einen weiteren Touch. Und dann hast du eben, und die Frage ist natürlich, die müssen ja auch liefern in dem Moment, weil wenn die erst in einem Jahr liefern, kannst du ja natürlich nicht reinzählen. Und dann hast du eben diese anderen 20%, die sind Nachzügler, entweder weil sie es nicht gesehen haben, weil sie es nicht verstanden haben, und dann hast du manchmal noch so ein paar Prozent wirklich, die sagen, nee, auf gar keinen Fall mache ich das. So. Was wir eigentlich machen ist, wir wollen es immer, also uns ist immer Fairness und was ist erwartbar wichtig, um in der Lieferkette eine Lösung zu produzieren, die für alle Seiten funktioniert, weil das ist unser Wettbewerbsvorteil. Du musst dann den Partnern, die das zum Beispiel wirklich gar nicht machen wollen, langsam erklären, dass sich das der Status quo verschoben hat. Also gehst da hin und sagst anonym, pass mal auf, verstehe, du hast keine Lust, das zu machen, aber erklär mir mal warum. Okay, du sagst, es ist zu aufwendig. Verstehe, dass du das sagst. Pass mal auf, von meinen 300 Lieferanten machen das 290 Lieferanten. Übrigens, die stehen jetzt alle, die zahlen alle weniger Transportkosten seitdem, weil die nicht mehr so lange bei mir stehen. Und ich gebe denen auch mehr Aufträge, weil die sind ja viel, viel, haben einen höheren Servicegrad. Und du bist einer von den 10, die mir sagen, das geht nicht. Erklär mir das. Und also du verschiebst quasi das Playing Field und machst es transparent und benchmarkst die Leute gegeneinander, weil das ist eine faire Art und Weise zu erklären, was eigentlich erwartbar ist. Auch zu dem Punkt, weil das Standardgegenargument ist auch, du, der LKW steht aber im Stau, wir können ja nichts predikten in Deutschland, weil man steht immer im Stau. Ja, es mag sein, aber wie oft in der Fälle das passieren darf und wie früh du Bescheid sagst, das kann ich schon benchmarken gegen eine Fairness. Mhm. Genau, und das ist dann unser Ansatz und das macht das Team dann. Das ist die einzige Handarbeit.
Und wo kommen dann konkret die Netzwerkeffekte her? Einerseits hast du die Logistiker, die das nutzen, aber du hast im Vorgespräch was Interessantes gesagt, dass euer bester Vertriebskanal eigentlich ist, wenn in einem großen Industriegebiet die eine Firma das einführt und die sich dann die Chefinnen oder Chefs dieser Firmen sich beim Currywurststand im Industriegebiet treffen und darüber reden, was sie gerade implementiert haben.
Du hast verschiedene Netzwerkeffekte. Du hast, also um es einmal, das Beispiel von dir ist natürlich besonders schön. Logistiker denken lokal und die gucken.
Nicht von mir, von dir. Das war keine falschen Lorbeeren einer. Also das war dein Beispiel.
Aber du hast halt eine Lokalität. Das heißt, die machen das, was zum Logistik ist, was zum Anfassen. Da gehen die vorbei und gucken sich an, warum funktioniert das, warum funktioniert das nicht. Logistik ist auch, wenn es nicht funktioniert, offensichtlich, weil dann stehen die LKWs bis ins Dorf, dann ruft der Bürgermeister an oder der Geschäftsführer sagt dem Logistikchef, sag mal, Junge, hast du deinen Laden nicht im Griff? Mhm. Netzwerkeffekte, um darauf zurückzukommen. Schönes Beispiel, einer unserer ersten Kunden, die Migros hat eine große Verteilzentrale live genommen auf Tradelink. Da halten die quasi die Ware von all ihren großen Lieferanten. Coca-Cola war einer von denen und nach kurzer Zeit hat Coca-Cola die angerufen und hat gesagt, hey, an eurer neuen Verteilzentrale funktioniert das so geil, warum muss ich eigentlich bei den anderen Vieren immer noch den alten Prozess fahren? Mhm. Kannst du das bitte auf allen Verteilzentralen ausrollen? Und daraufhin sind wir mit denen auf 15 Verteilzentralen gegangen. Das ist so ein Effekt, weil die Standardisierung, der Benefit ist ja auch auf der anderen Seite da.
Und auf einmal kannte Coca-Cola eure Software und fand es auch gut. Und die sind dann vielleicht auch mal Kunde geworden, weiß ich nicht.
Also um da auch transparent zu sein, das ist natürlich dann einer der Challenges, dass du von Coca-Cola den Versandmitarbeiter hast. Ne, das müsste ja trotzdem noch auf den Logistikentscheider von Coca-Cola kommen. Aber das müssen wir auch fairerweise sagen, das ist eine Challenge. Aber das ist einer der Netzwerkeffekte. Du hast natürlich den Netzwerkeffekt im Unternehmen selber. Also unser Standardkunde hat über 10 Standorte im Durchschnitt auf unser Portfolio gesehen. Das heißt, wir gehen immer dezentral rein. Das ist klares Land Expand. Wir gehen direkt zu der Person, die das Problem hat, lösen ihr direkt das Problem und bauen damit eigentlich den Case auf gegenüber dem Corporate.
Standort A, Logistikleiter, ist dein Ansprechpartner, der implementiert es, dann hast du den Fuß in der Tür, der sagt, guck mal, wir können hier die Sachen 20-30% effizienter annehmen, spricht mit den anderen Standort, Logistikleitern und dann rollen die das intern aus.
Okay. Diese Logistiker haben immer meistens so eine Runde von Expertenaustausch. Gerade bei Produktionsunternehmen haben die Produktionsstandorte dann so einen Logistikaustausch und dann erzählen die immer, was die gerade optimiert haben. Die denken halt sehr optimierungsgetrieben, KVP, Projekte, die haben und da steilen die dann halt Tradelink vor.
Sehr gut.
Ja, dann geht es da weiter. Das ist quasi die Antithese zu dem klassischen Enterprise, Top-Down, ich muss irgendwie zentral zum CIO oder so gehen.
Ja. Ja, okay, verstanden. Und wo kriegt ihr Neukunden her? Funktioniert es überwiegend über Messen oder was ist so da euer wichtigster Kanal?
Stand heute erfreulicherweise Inbound und Referral. Das ist aber neu für uns. Wir sind so 3-4 Jahre hart über Outbound gegangen und haben da auch die Zyklen des Marktes mitgemacht mit großen SDA-Mannschaften. Das heißt, wir haben dadurch ein sehr geiles CRM und arbeiten auf dem CRM auf Signalen, arbeiten ganz klar über Content und der Rest ist Referrals. Da haben wir noch so 10-15% wirklich klassisch outbound. Das haben wir fast ganz runtergefahren für den Moment. Das sind so die Kanäle. Messen, es gibt eine Messe, die spannend ist. Da kann man wahrscheinlich noch mehr machen. Die Branche funktioniert auf der Logik von Messen und auch vom Treffen.
Das habe ich jetzt erst gesagt, wäre meine Hypothese gewesen, dass ihr zu jeder Logistikmesse in Europa eigentlich hin müsst und da den Leuten richtig erklären müsst, was Tradelink eigentlich ist und wo sie ihre Zeit verschwenden.
99% unserer Sales ist 100% remote.
Klingt effizient. Warum, wenn die eine Messe funktioniert, warum nicht mehr Messe?
Na, die muss schon zu deinem Thema passen. Also das ist, in unserem Fall ist es die Logimat. Mhm. Große Logistikmesse in Stuttgart. Und da sind die entscheidenden Personen, die sich mit dieser Optimierung befassen. Du hast, wenn du so eine Querschnittsfunktion wie Logistik hast, hast du immer die Frage, gehst du in die Branche? Also machst du jetzt zum Beispiel Food, machst du Lebensmittel, alles große Logistiker natürlich. Machst du produzierende Unternehmen? Oder gehst du auf Querschnitt Logistik? Und Querschnitt Logistik gibt es nicht so viel, was relevant ist, wo unsere Leute kommen. Okay. Das wäre eben die Logimat. Und dann kannst du branchenspezifisch gehen. Da musst du halt aufpassen, dass es wirklich auch operative, interessante Leute dort hat, weil oft sind eben die Einkäufer, die Vertriebler dort. Das ist für uns tendenziell etwas weniger spannend.
Okay. Und wenn du jetzt sagst, ihr macht dann viel Inbound, mit was für einem Content gewinnt ihr eure Buyer-Persona mit? Was sprecht ihr die an?
Ja. Also, ohne zu allzu viel zu verraten, ist ja auch alles erstmal public auf der Webseite. Ich glaube, was spannend ist, die Funktion Logistik, die ist ein Nachzügler aus meiner Sicht in der Professionalisierung bei den Unternehmen. Da sind unglaublich erfahrene Leute, die aus der operativen selber rauskommen, aber die haben noch nicht das Management-Werkzeug gelernt und sind noch nicht so weit in der Evolution wie andere Bereiche wie Einkauf, Vertrieb, Marketing. Und die Identität dieses Logistikleiters, die wandelt sich krass in den letzten Jahren. Und den bedienen wir, indem wir ihm erklären, wie er anders über seine Operative nachdenken kann, auf welche Zahlen er glänzen kann, und entwickeln ihn quasi zum erfolgreichen Firmenlenker. Ja, und das ist Content drumherum, genau. Okay. Von Low bis High Intent.
Bei euch war es eigentlich genau andersrum. Ihr hattet diesen Business-Background, aber keiner von euch hatte so richtig viel mit Logistik am Hut, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie habt ihr euch dem angenähert? Und beschreibt mal kurz diesen Lernprozess, wie ihr euch dem Thema genähert habt und da Wissen aufgebaut habt, weil ich auch im Hintergrundgespräch von dir den Eindruck hatte, dass du einfach wahnsinnig viel über Logistikprozesse im Detail weißt. Wo kommt das her?
Also wir hatten gar keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Auch Tobis Wissen ging nicht über
der LKW. Der wusste nicht, wann der LKW kommt. Ja.
Aber der war ja jetzt auch nicht für die Logistik verantwortlich, sondern für die Systeme. Du, das waren, ich glaube, bevor wir die erste Line Code geschrieben haben, hatten wir wahrscheinlich schon 300 Interviews gemacht oder so. Also wir sind absolut versessen auf Problem verstehen, also wir nennen das User and Customer Obsession und das leben wir halt seit Tag 1, das lebt die ganze Organisation. Wir versuchen die ganze Zeit weiter zu lernen und das fing damit an, wir haben diese Calls gemacht, ich habe es überhaupt nicht verstanden und dann bin ich zum ersten Lager gefahren, das war damals ein Maschinenproduzent in Osnabrück, der macht so große Nähmaschinen, dann bin ich da vorbeigefahren und habe mir das angeguckt, das erste Mal, nie gesehen, habe gedacht, ach krass, jetzt habe ich es verstanden, von was die da die ganze Zeit gesprochen haben, warum unsere erste Lösung auch auf gar keinen Fall eine gute Lösung für die gewesen wäre. Wir dachten damals, wir müssen einfach nur den Fahrer mit dem Rampenmitarbeiter verbinden, so ein bisschen, dass sie sich gegenseitig beim Swipen finden. Mhm. Völlig am Thema vorbei. Und dann bin ich zu einem großen Airport-Cross-Docking-Warehouse gefahren von einem großen Spediteur in Frankfurt. Hab mir das angeguckt und das war einfach komplett anders. Das hat gar keinen Sinn gemacht, was ich vorher gerade gelernt hatte. Da haben sich grundlegende Fragen wieder neu gestellt. Da habe ich gedacht, krass, okay, du hast gar nichts verstanden. Dann bin ich zu einer Brauerei gefahren, dann bin ich zum Logistiker gefahren und jedes Mal habe ich gedacht, okay, du hast doch gar nichts verstanden. Dabei ist uns klar geworden, dass diese Abstraktionslevel zu treffen, also zu finden, das gibt es nicht. In der Logistik gibt es kein gutes Abstraktionslevel, deswegen gibt es auch keinen Standard. Jeder macht seine eigenen Sachen. Wie funktioniert eigentlich, was ist eigentlich gleich zwischen all diesen Firmen und was ist anders? Und auf was können sich hier eigentlich alle einigen? Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Also das ist das, was wir machen, wo wir halt unglaublich viel Zeit drauf verbracht haben, weil es das nicht gibt. Und ich glaube, wir haben einfach ein krasses Interesse dafür und wir lieben diese Komplexität. Also bis heute ist alles, was wir machen, leider extrem komplex. Ja, und das treibt uns, glaube ich, irgendwie an.
Du sagst leider, aber gleichzeitig ja auch zum Glück. Sonst wäre der Markt gesättigt vielleicht und andere hätten so eine Lösung gebaut, wie ihr sie gebaut habt. Du hast jetzt gesagt, ein Jahr lang, bevor ihr die erste Zeile Code geschrieben habt, um einfach das Problem zu durchdringen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, habe ich nicht gesagt, aber ein paar hundert Interviews, bevor wir angefangen haben zu...
Okay. Ja. Und wie lange hat es gedauert?
2 Monate.
Okay,
wow. 2,5 Monate. Also, du, das war so, wie wir dann auch Sales gemacht haben. Ne? LinkedIn-Bot, damals ging das noch.
Ja, ja.
Und der hat mir da irgendwie 30, 40 Interviews die Woche reingebucht.
Sehr cool.
Ja. Echt
cool. Ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, was ich ganz interessant fand, auch aus dem ersten Satz, ihr seid remote first, sagt ChatGPT und nutzt dafür die Gather-App. Was ist die Gather-App und inwiefern hilft euch das dabei, zu arbeiten?
Ja, also wir sind ja wirklich in Corona reingeboren quasi und saßen alle so in unserem Homeoffice, als wir so 5, 6 Leute waren noch, wo andere eigentlich in einem Büro sitzen zu der Zeit und haben nach Tools gesucht, wie dieses Belonging und dieses zusammen an etwas arbeiten besser funktioniert und sind ja auch durch verschiedene Teamgrößen gegangen. Und sind dann irgendwann auf Gather hängen geblieben, in Anführungszeichen, weil die es wirklich am besten gemacht hatten. Wir hatten 1000 Herausforderungen immer bei allen Tools, die es da so gab. Du willst einmal diese Proximity abbilden. Du willst eigentlich jemanden hören, wenn du näher dran gehst. Du willst aber sehen, dass da was passiert, wenn du weiter weg bist. Das ist so ein Ding, was du eigentlich brauchst für eine virtuelle Kultur. Das zweite, was du brauchst, ist, du brauchst etwas, was extrem performant im Hintergrund läuft, weil du brauchst ein Default Place, bei dem die Leute sind. Das ist ja das am Office. Egal, was ich mache, ich bin halt im Office und die Leute können mich sehen. Und bei den meisten Tools, die machst du zu. Also Default war ja Google Meets oder Teams oder das machst du einfach zu, dann bist du raus. Und die anderen Tools, die du dann genutzt hast, wenn du die im Hintergrund laufen lassen, ist ein Rechner abgestürzt, das war viel zu intensiv. Und Gather hatte so eine ganz einfache 2D-Logik. Das sieht so ein bisschen aus wie Zelda von früher, wie so ein klassisches Gameboy-Spiel. Und da kannst du wieder deine Welt zusammenbauen. Und die hatten damals einen ganz anderen Fokus. Die haben sich auf Messen und da konntest du Hochzeiten und so konntest du virtuell machen, was man alles so gemacht hat. Und wir waren die erste Firma, die das wirklich als virtuelles Büro benutzt hat. Mhm. Und haben das... Und das ist unser Default jetzt. Also wenn du morgens auf, das ist wie ein Büro, du stehst auf, also du gehst zur Arbeit, hoffentlich machst du noch irgendwas dazwischen, aber und wählst dich ein und bist dann da. Und jedes Meeting findet dort statt. Es gibt keinen anderen keinen anderen Videokommunikationskanal. Alles passiert dort. Interviews führen wir dort auch. Wenn wir mit New Hires Interviews führen, dann kommen die in Gather, kommen die in unser Büro. Mhm. Und da finden unsere Town Halls statt, genau. Und okay, seitdem ist das auch der ICP von Gather. Also deswegen, wir haben so eine Case Study damals gemacht, weil seitdem ist das auch so ihr Positioning. Das ist so eine Valley-Team.
Ersetzt das auch einen anderen Kommunikationskanal, sowas wie Slack oder E-Mail oder WhatsApp oder was andere Unternehmen zur internen Kommunikation verwenden?
Ja, wir haben noch Chat, also quasi Slack nebenbei. Und dann nutzen wir noch viel Loom für Async, Video-Feedback, Kommunikation. Das nutzt mir noch sehr viel.
Aber stelle ich mir es dann so vor bei Gather, dass die Kamera bei allen die ganze Zeit läuft und ich kann Leute relativ einfach ansprechen? Oder ist es schon so, dass ich Meetings schedule und wie ein Team- oder Zoom-Call?
Nee, du läufst eben einfach vorbei. Du gehst bei den Leuten, du hast da deinen Schreibtisch und sitze da quasi. Ich sehe, ob du da bist. Ich sehe auch, ob du gerade im Meeting bist oder nicht. Dann gehe ich bei dir vorbei oder ich wink dir gerade und dann treffen wir uns in der Coffee Corner oder ich kann dich kurz am Schreibtisch was fragen. Ich gehe zu dir hin und wenn du nicht in dem Tab bist, dann ist deine Kamera und dein Mikrofon aus. Mhm. Du hörst mich aber, wenn du nicht auf Do Not Disturb bist. Und dann springst du in das Tab und in dem Moment geht deine Kamera an und dein Mikrofon an.
Okay, verstanden. Also vielleicht eine gute Inspiration für Leute, die das mal ausprobieren wollen. Gather App heißt es, mit A geschrieben. Finde ich ein interessantes, sehr konkretes Learning. Danke, ich habe viel gelernt heute über Logistik, über Tradelink, über den Aufbau von deiner Company. Ich glaube, bevor wir das Interview abschließen, würde ich gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Mhm. Wohin geht die Reise in den nächsten 5 und in den nächsten 10 Jahren für Tradelink?
Ich würde es nicht auf die Jahre festmachen, aber wir haben ein paar Kernmärkte, in denen wir den relevanten Trade, also B2B-Shipments, die dort passieren, mehrheitlich, also über 50% auf die Plattform kriegen wollen. Da sind einige spannende internationale Märkte dabei. Natürlich sind wir auch im Dachraum noch nicht dort. Und das kannst du so als ersten Angle sehen. Und der zweite ist, die Collaboration, die wir da gerade onboarden, ist ja nur der erste Schritt und die Automatisierung all dessen, was eigentlich abgestimmt werden muss und wie du auch firmenübergreifend Effizienzen rausholen kannst, das ist eigentlich der zweite Schritt. Und gerade bei diesem firmenübergreifend sind wir noch lange nicht. Aber wenn du jetzt gerade Richtung 5 und 10 Jahre guckst, dann sollte das da drin auch schon wieder stattfinden.
Okay. Globale, vernetzte Logistikplattform, auf der dann hoffentlich noch viel mehr Marktteilnehmer drauf sind.
Automatisierter Warenfluss, genau.
Super, alles klar. Frederik, ich drücke euch die Daumen dafür. Bevor ich dich jetzt entlassen kann, kommt natürlich noch unsere Restaurantempfehlung. Wo würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, dass sie mal zum Mittagessen hingehen oder zum Frühstück oder zum Dinner?
Also wenn man mich trifft zum Essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir uns in Charlottenburg getroffen haben und ich da wohne, und zwar in beim Cantinetta. So ein super unaufgeregter kleiner Italiener, der fantastische Pasta macht. Und zwar die, das muss ich selber überlegen, ich glaube, die heißt, das müssen wir nachliefern, irgendwas mit Garnelen. Linguine Scampi, genau, Linguine Scampi.
Cantinetta in Charlottenburg.
Cantinetta in, ich glaube, Goethestraße oder so.
Alles klar, meine alte Route.
Kant und Bismarck.
Sehr gut, alles klar.
Dann sehen wir uns da das nächste Mal.
Danke für die Empfehlung, danke fürs Gespräch, Frederik, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Ja, auch, Janis. Danke dir, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mir vorgenommen, ganz bald mal ins Cantinetta zu gehen und da Frederiks Empfehlung zu folgen. Wünsche euch auch nächste Woche wieder viel Spaß beim Zuhören bei Artist on Air und freue mich darauf, wenn wir uns am 9. Oktober dann zum Artist Summit in Berlin sehen. Bei den Founder-Tickets ist jetzt Zeit, Gas zu geben. Wir haben nur 500 Stück, deshalb meldet euch vor dem Sommer an. Ciao, ciao.